Anton, du hast letztes Mal was vergessen.
Vergessen? Ich vergessen? Nein, Friederike, das ist völlig unmöglich.
Doch, du wolltest beim letzten Mal die Antworten von Hillary Clinton erläutern, wie du es vorher mit den Antworten von Bernie Sanders gemacht hast. Das hast du vergessen.
Nein, habe ich nicht. Aber du hast vergessen, mich daran zu erinnern.
Aber Anton, naja, so kann man das ja auch sehen. Also gut. Dann bist du jetzt dran mit Hillary Clintons Antworten auf die Fragen der Interviewer.
Also gut. Hier ist Antons Präsidentenbericht, das Neueste aus den USA. Und wir beginnen auch gleich mit Hillary Clintons Antworten auf die Fragen der Interviewer. Was war gleich die erste Frage?
Das weiß ich doch nicht. Du hattest dir das doch aufgeschrieben.
Das ist richtig. Aber wo ist denn gleich der Zettel?
Welcher Zettel?
Aber Friederike, der Zettel, auf dem ich mir die Fragen aufgeschrieben habe.
Also Anton, wie soll ich denn wissen, wo bei dir welcher Zettel ist? Du musst ihn eben suchen.
Ja, du bist gut. Du musst ihn eben suchen. Und wo denn?
Schau doch mal auf dem Couchtisch. Da liegen immer so Sachen von dir herum.
Ja. Vielleicht der hier? Nein, das ist er nicht. Hier steht 250 Gramm Emmentaler. Das ist der bestimmt nicht. Vielleicht der? Kann man kaum lesen. Hier steht Hill. Hillary? Ah, das wird er sein. Also die erste Frage war IS, warte mal, Islam?
Dann wird es wohl der Islamische Staat gewesen sein.
Ja, natürlich. Und dazu sagte sie, dass es nicht darum ginge, den Islamischen Staat abzuschrecken oder ihn in Grenzen zu halten. Es geht darum, ihn zu besiegen und ihn zu zerstören.
Da ist diese Frau sehr militärisch. Die nächste Frage war die Flüchtlingsfrage, wenn ich nicht irre.
Sie hätte schon vorher gesagt, dass sie bis 65 gehen sollten. Das heißt 65.000 Flüchtlinge im Jahr. Aber nur nach sorgfältiger Auswahl und sorgfältiger Abwägung, so sorgfältig wie möglich. Ich glaube, dann kam die Frage nach der Todesstrafe.
Du hast ja den Zettel. Da steht es doch drauf.
Ist aber schwer zu lesen. Nimm du mal den Zettel. Vielleicht kannst du mein Gekrekel eher lesen.
Ja, hier steht als nächstes die Todesstrafe.
Ja, die Todesstrafe sollte nur in ganz extremen Fällen eingesetzt werden, aber so selten wie möglich.
Jetzt kommt das transpazifische Partnerabkommen.
Da ist ihr die Grenze sehr hoch. Nach dem, was sie bisher gesehen hat, entspricht das Abkommen dem nicht. Jetzt kam wohl die Waffenkontrolle?
Ja, das ist richtig.
Hier stellt die Clinton die Frage, wie viele Menschen erst sterben müssen, bevor wir uns hier bewegen.
Jetzt die Flugverbotszonen in Syrien.
Ja, sagt die Clinton, ich wäre für eine Flugverbotszone und für humanitäre Korridore, um das Abschlachten auf dem Boden und aus der Luft zu beenden.
Und die Krankenversicherung?
Bei der Krankenversicherung spricht sie vor allem von der Eigenbeteiligung, die schneller als das Einkommen wächst. Da müssen wir den zusätzlichen Anteil, den die Familien zahlen müssen, auf jeden Fall herabsetzen.
Und jetzt noch Israel?
Da stellte Clinton fest, dass Israel durch einen Staat, der ihm die Existenz verweigert und seine Zerstörung anstrebt, sehr wohl alarmiert sein sollte.
Und was denkt sie über Klimakontrolle?
Sie meint, dass wir mehr Freiheit auf dem Gebiet der Energie haben sollten, was wir verbrauchen und was wir produzieren.
Und wie ist das mit der Einwanderung?
Wenn wir wirklich die Familien stärken wollen, müssen wir endlich, jetzt und für später, unser kaputtes Einwanderungssystem in Ordnung bringen.
Nun gleichgeschlechtliche Heirat?
Wir sollten jede Art von Diskriminierung gegen LGBT, das sind lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Amerikaner, verbannen. Keine Diskriminierung, sodass sie mit ihren Familien leben, lernen, heiraten und arbeiten können, wie auch sonst jeder.
Und die Nationale Sicherheitsagentur?
Da sagt die Clinton, dass sich die Menschen betrogen fühlen durch das Überwachungsprogramm der NSA.
Jetzt sind wir mit allen Fragen fertig.
Aber noch nicht mit Antons Präsidentenbericht. Denn in der Zwischenzeit hat es noch eine ganze Reihe von lokalen Conventions gegeben, Kandidaten haben aufgegeben und anderes mehr.
Haben die denn überhaupt irgendeine Bedeutung?
Du musst dir vorstellen, dass es im Lande noch sehr viele unentschlossene Wähler gibt. Die verfolgen nun diese Conventions, auch die kleineren, sehr genau und entscheiden sich vielleicht nun genau nach dem, was einer der Kandidaten gesagt hat.
Ist es bekannt, wie viele Wähler sich noch nicht entschieden haben?
Es gibt darüber nur Schätzungen, aber die machen ja in den USA immer sogenannte Exit Polls. Das sind Befragungen der Wähler, die gerade von der Wahl zurückkommen. Dabei wird auch gefragt, ob sie schon entschieden waren, bevor sie zum Wahllokal gekommen sind oder ob das erst im Wahllokal geschehen ist. Nach diesen Polls entscheiden sich die Wähler in diesem Jahr zum großen Teil erst im letzten Augenblick.
Dann können aber Voraussagen auch nicht sehr genau sein.
Das ist richtig.
Und was für Conventions gab es dann noch?
Am 20. Februar war in Nevada noch einmal eine Wahl der Demokraten, die Clinton mit 19-15 knapp gewonnen hat. Allerdings hat die Clinton sowieso schon einen großen Vorsprung, weil erwartet wird, dass 451 Superdelegierte für sie und nur 19 für Sanders votieren werden.
Was sind denn das, Superdelegierte?
Das sind Stimmen vor allem von den Vorständen der Demokratischen Partei, die nicht gebunden sind und beliebig abstimmen können. Das ist aber im Allgemeinen das, was von der Parteiführung gewünscht wird. Und wie gesagt, das muss nicht unbedingt die Clinton sein.
Das heißt doch, dass es bei den Demokraten bei der Wahl ihres Kandidaten nicht gerade sehr demokratisch zugeht.
Das kann man schon sagen. Am gleichen Tag, also am 20. Februar, haben die Republikaner in South Carolina gewählt. Das war nun wirklich ein Erfolg für Donald Trump, der alle Delegierten Stimmen bekam. Kein einziger andere Kandidat bekam auch nur eine einzige.
Keine einzige?
Ja, keine einzige. Das brachte den Chirurgen Ben Carson, der zunächst als allerschlechtester abschnitt, dazu zu sagen, dass er genauso viele Delegierten Stimmen bekommen habe wie alle anderen zusammen, mit Ausnahme des Gewinners. Also keine.
Ist ja wohl ein Spaßvogel, der Carson. Jetzt kommt ja bald der Super Tuesday, der 1. März, an dem in mehreren Staaten gleichzeitig Conventions sind. Haben die Demokraten auch noch eine Wahl vor diesem Tag?
Ja, am 27. Februar in South Carolina. Aber darüber kann ich erst im nächsten Präsidentenbericht berichten. Sanders wird sich wahrscheinlich dort schwer tun, denn dort sind mehr als die Hälfte der Wähler der Demokraten schwarze Amerikaner und Sanders hat keine besondere Botschaft für sie, weil er auf seine Angriffe auf Wall Street und das Wahlfinanzierungssystem mehr oder weniger festgelegt ist. Ob das bei den Schwarzen ankommt, ist mehr als fraglich. So, das war Antons Präsidentenbericht für diesmal. Sie hören uns wieder beim nächsten Mal mit dem großen Bericht vom Super Tuesday.
Gut. Anton, weißt du, was vor 25 Jahren war?
Vor 25 Jahren, Friederike? Da war ich noch ein junger Mann, aber politisch nicht so sehr interessiert. Wir kannten uns ja noch nicht.
Sagt dir Desert Storm was?
Heißt das nicht Wüstensturm? Ja, da klingelt es bei mir. Wüstensturm. Irak. Saddam Hussein. War eine aufregende Zeit damals. Da bin ich zur ersten Demo meines Lebens gegangen. Kein Krieg für Öl.
Da sind wir uns ja vielleicht begegnet. Denn am 17. Januar 1991... Vor 25 Jahren haben die USA zusammen mit 34 weiteren Staaten den Irak angegriffen.
Wollten sich die USA die Ölquellen im Irak unter den Nagel reißen?
Das sicher auch. Aber der Anlass für den Angriff war, dass Saddam Hussein bereits Anfang August 1990 das benachbarte Kuwait überfallen und annektiert hat.
Aber die USA können sich doch nicht überall einmischen, wo Unrecht geschieht.
Aber am Persischen Golf haben die USA ein ganz besonderes Interesse und das hätte Saddam Hussein auch wissen müssen.
Wegen des Erdöls?
Genau deswegen. 1980 hat der frühere US-Präsident Jimmy Carter in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt, um unsere Position absolut klarzustellen, jeder Versuch einer anderen Macht, Kontrolle über den Persischen Golf zu gewinnen, wird von uns als Angriff auf die Lebensinteressen der USA angesehen. Ein solcher Angriff wird mit allen erforderlichen Mitteln, einschließlich militärischer Gewalt, zurückgeschlagen werden.
Wo liegt denn nochmal so dieser Persische Golf?
Schau mal hier am Atlas. eingeklemmt zwischen Saudi-Arabien auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite. Und ganz oben zwischen diesen beiden Ländern liegt das kleine Kuwait direkt neben dem Irak.
Aber dann hätte Saddam Hussein doch wissen müssen, dass er Kuwait nicht so einfach überfallen kann.
Er hat die Carter-Doktrin nicht ernst genommen oder, von wem auch immer, für seinen Überfall grünes Licht bekommen.
Hätte Saddam Hussein Kuwait nicht überfallen, hätten die Amis den Irak nicht angegriffen und es hätte kein Guantanamo gegeben.
Guantanamo hat aber mit dem ersten Irakkrieg 1991 nichts zu tun.
Aber der Präsident Bush hat doch Guantanamo eingerichtet.
Ja, aber nicht Bush Senior, der den ersten Irakkrieg geführt hat, sondern Bush Junior, George W. Bush.
Stimmt, das war ja der 11. September 2001 und der Krieg der USA gegen Afghanistan.
Dieser Krieg wurde von George W. Bush zusammen mit der Koalition der Willigen geführt, die in 2003 auch den Irak angegriffen hat, wegen angeblicher Massenvernichtungswaffen.
Was sich später als mörderischer Irrtum herausgestellt hat.
Und in Guantanamo auf Kuba haben die USA ein Internierungslager für ihre Gefangenen eingerichtet. Alles angeblich hochgefährliche Taliban- und Al-Qaida-Terroristen.
Aber damit waren die Kubaner doch bestimmt nicht einverstanden.
Die hatten nichts zu sagen. Die USA hatten an der Guantanamo Bay vom kubanischen Staat Land gepachtet und dort den Marinestützpunkt Guantanamo Bay Naval Base eingerichtet, abgekürzt GTMO oder Gitmo. Dieser Stützpunkt wurde 2002 um das Gefangenenlager Guantanamo erweitert.
Und warum wurden die Gefangenen nicht in die USA gebracht?
Die Bevölkerung in den USA, aber auch die Politiker, egal ob Republikaner oder Demokrat, sie haben eine schreckliche Angst, dass in ihrer Mitte sich Terroristen aufhalten. Und sei es im Hochsicherheitstrakt.
Aber es war doch der Obama, der Guantanamo schließen wollte. Das hat er doch bei seiner Antrittsrede 2009 versprochen.
Er hat jedenfalls die Zahl der Gefangenen reduziert. Während seit 2002 dort 779 Menschen aus 40 Ländern inhaftiert wurden, sind es zurzeit nur noch 91.
Sind denn die anderen Häftlinge freigelassen worden?
Das denke ich nicht. Denn die Gefangenen wurden als ungesetzliche Kämpfer wie Freiwild behandelt, gefoltert und unter George W. Bush ohne jeden Rechtsbeistand von Militärtribunalen abgeurteilt. Die damalige US-Regierung meinte, da Guantanamo nicht auf amerikanischem Boden liege, seien die US-Gerichte nicht für die Gefangenen zuständig.
Das ist ja pure Willkür.
Einige Gefangene wurden dann tatsächlich freigelassen. 5 wurden gegen den US-Soldaten Beau Bergdahl ausgetauscht, den die Taliban in Afghanistan gefangen genommen haben.
Stimmt, das ging ja groß durch die Presse.
Anderen wurde nach vielen Jahren Haft endlich ein ordentlicher Prozess gemacht. Dabei hat sich herausgestellt, dass viele Gefangene völlig unschuldig sind, aber von der afghanischen Nordallianz und den pakistanischen Behörden an die USA als angebliche Terroristen ausgeliefert wurden, um dafür hohe Kopfgelder zu bekommen. Sogar Kinder und Jugendliche sollen nach Guantanamo verschleppt worden sein.
Da müsste Obama ja ein noch größeres Interesse haben, diesen Schandfleck endlich zu räumen.
Von den 91 Gefangenen, die zurzeit noch auf Guantanamo sind, sollen 35 an sogenannte sichere Drittstaaten überstellt werden.
Wo die Gefangenen also ohne Angst vor Folter und Misshandlung in Ruhe leben können?
Wo denkst du hin? Nein, sie kommen in Staaten, wo sie sicher verwahrt werden. Frag mich nicht, unter welchen Bedingungen.
Das ist auch keine gute Alternative. Und was ist mit dem Rest? 91 minus 35, das sind noch 56.
Diese letzten 56 Gefangenen würde Obama am liebsten in den USA in Hochsicherheitstrakten unterbringen. Aber der Kongress ist dagegen. Er hat in dem Gesetz zum Verteidigungshaushalt 2016 angeordnet, dass Obama kein Geld dafür ausgeben darf, Guantanamo-Gefangene in die USA zu überführen.
Da bleibt alles so, wie es ist?
Vielleicht. Nach Obama müssten einige dieser letzten Gefangenen sogar unbegrenzt in Haft bleiben. Sie seien zu gefährlich, um sie freizulassen. Aber die Beweise gegen sie seien entweder zu mager oder unter Folter gewonnen und damit nicht verwendbar in einem normalen Prozess.
Das wäre auch kaum besser als Guantanamo.
Die Menschenrechte werden von den USA mit Füßen getreten, von der Politik und vom Militär.
Es ist überhaupt keine Frage. Militär gehört abgeschafft.